Ich habe ihn vorhin gefragt, warum hier eigentlich so Webseiten gesperrt sind. Also warum man zum Beispiel nicht YouTube oder so Facebook angucken kann hier. Er sagt, es liegt wohl daran, dass die Regierung halt nicht will, dass die Leute wissen, wie die Menschen woanders auf der Welt leben, vor allem so im Westen.
3600 Kilometer von Deutschland entfernt regiert einer der bizarrsten Diktatoren der Welt, und zwar in Turkmenistan. Es gibt unzählige Gerüchte um den Herrscher und sein Land, von absurden Rekorden bis hin zu harten Gesetzen. Gerade einmal 25 Touristen dürfen pro Tag einreisen und damit ist das Land abgeschotteter als Nordkorea. Aber mein Kollege Jan Stremmel, der hat es geschafft, nach Turkmenistan einzureisen und sich mal dort umzuschauen, um zu wissen, wie sieht es wirklich in diesem Land aus und vor allem natürlich auch, wie tickt der Diktator. Ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Mein Name ist Eva Eich. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mission Wissen weltweit.
Mission Wissen weltweit. Reporter-Stories aus aller Welt. Eine Galileo-Produktion.
Hallo Jan, schön, dass du Zeit für uns hast und schön, dass du nicht nur in das Land rein konntest, sondern auch wieder raus konntest.
Ja, hallo Eva. Ja, danke für die Einladung und ich bin da auch relativ froh drüber. Also die Ausreise war spannend. Wir waren wirklich bis zuletzt, bis das Flugzeug auf der Startbahn stand, relativ nervös.
Okay, also das wirst du ja alles uns jetzt gleich ausführlich erzählen, mit welchen Herausforderungen ihr dort konfrontiert wart. Weil, also ich kann mir vorstellen, überhaupt die erste Schwierigkeit ist ja überhaupt mal in dieses Land reinzukommen, oder? Wie, also du kannst ja nicht einfach irgendwie einen Antrag stellen, Visumsantrag und sagen, okay, ich bin Journalist, ich möchte gerne einen Beitrag machen.
Genau, das ist tatsächlich unmöglich in Turkmenistan. Das Land lässt seit über 10 Jahren, glaube ich, keinen einzigen Journalisten offiziell rein. Offiziell heißt mit einer Akkreditierung. Mhm. Das heißt, wenn man da rein möchte und von dort berichten, dann muss man sich illegal da reinschleusen lassen. Und das haben wir gemacht. Das hat ungefähr 6 Monate Vorbereitungszeit gekostet. Mein Kollege hat das in wirklich mühseliger Vorbereitungsarbeit irgendwie organisiert. Und wir haben uns dafür so einen kleinen Trick ausgedacht. Denn 25 Touristen, du hast es ja gerade schon gesagt, dürfen am Tag rein. Und diese Touristen, die müssen auf dem Landweg da rein. Mhm. Und wenn man... Wir haben uns sozusagen sagen lassen von Leuten, die das schon geschafft haben, dass man eigentlich am unauffälligsten da rein darf, wenn man einfach so tut, als wäre man so ein Fahrradtourist, der quasi auf dem Landweg so eine Tour durch Zentralasien macht. Und insofern haben wir uns einfach Fahrräder geschnappt, sind nach Usbekistan geflogen, das ist das Land direkt nördlich von Turkmenistan, und sind dann einfach auf Rädern über die Grenze gefahren. Und das hat zum Glück geklappt, genau.
Also habt ihr euch quasi als Fahrradtouristen ausgegeben?
Genau, wir hatten wirklich komplett Funktionskleidung, Fahrradtaschen links und rechts, haben auch nur ganz, ganz kleine Kameras mitgehabt, die also auch Touristen immer eigentlich mit dabei haben, sozusagen haben uns realistisch da verkleidet. Und dann haben wir uns bei einer der wenigen Tourismusagenturen angemeldet, die es in Turkmenistan gibt. Also es gibt so eine Handvoll Firmen, die die offizielle Erlaubnis des Diktators haben, Touristen durchs Land zu führen. Und da, wenn man sich bei denen anmeldet, dann darf man auch mit etwas Glück rein. Und die Bedingung ist aber natürlich, dass man sich dann auch von denen die ganze Zeit da begleiten lässt. Das heißt, wir hatten dann immer ein 2-köpfiges Team mit uns dabei, ein Fahrer und ein Guide. Und die haben uns dann die komplette Woche, die wir dort waren, nicht aus den Augen gelassen.
Also du darfst dich überhaupt nicht alleine dort bewegen?
Nee, du wirst morgens, also du wirst an der Grenze abgeholt, mit so einem kleinen Bus, und dann wirst du ins Hotel gebracht abends und morgens wieder vom Hotel abgeholt. Und es gibt eine ganz streng vorbereitete Liste an Dingen, die man macht. Also alle möglichen Sehenswürdigkeiten sind schon Wochen vorab fest ausgemacht und daran hält er sich auch. Und du kannst nicht einfach mal sagen, hey, lass uns doch mal schnell hier rausspringen, sondern das ist wirklich alles von langer Hand geplant. Und insofern ist man da auch als Tourist nicht besonders frei.
Und bekommt nur gewisse Einblicke. Aber ihr habt wahrscheinlich dann auch versucht, trotzdem so ein bisschen was rauszubekommen oder auch mit dem Guide ja auch dann vielleicht ins Gespräch zu kommen oder auch mit den Leuten im Land, ne?
Genau, das war unser Ziel. Wir wollten über dieses Land, von dem man ja wirklich fast nichts weiß, einfach mal in Kontakt kommen und schauen, wer sind die Menschen, die dort leben? Wie ist der Alltag dieser Leute in so einem Land, über das man weder viel weiß, aus dem man noch irgendwie besonders viele Menschen kennt. Also ich kenne in meinem Bekanntenkreis auch keine Turkmenen. Und im Gegensatz zu Nordkorea, also bei Nordkorea, das ist immer so der gängige Vergleich, Turkmenistan, Nordkorea, die beiden abgeschottetsten Länder der Welt. Aber aus Nordkorea kennt man ja so diese skurrilen Videos von dem Diktator mit den Raketentests und so weiter. Aus Turkmenistan eher nicht. Ja. Und deswegen haben wir uns auf diese Touristentour mal eingelassen und haben gehofft, dass wir links und rechts ein bisschen mit Menschen ins Gespräch kommen.
Also ich muss ja ganz ehrlich zugeben, ich wusste vorher auch nicht besonders viel über Turkmenistan. Wie ging es dir denn, bevor ihr sozusagen überhaupt, also die Recherche jetzt angetreten seid? Was wusstest du denn überhaupt über das Land? Also es ist, wie du sagst, es ist ja anders als Nordkorea, wo jeder schon mal gehört hat und jeder weiß, wer ist da der Diktator. Also finde ich, ist das ja hier ganz anders.
Genau, mein Wissen darüber war wirklich gleich null. Ich hatte schon mal von diesem Tor zur Hölle gehört. Das ist dieser gigantische Krater, der Tag und Nacht brennt. Den habe ich schon mal auf irgendwelchen Fotos gesehen, aber ich wusste nicht genau, wo der ist. Vielleicht habe ich ihn auch bei Galileo gesehen, gut möglich. Ich wusste, das ist halt eines dieser sogenannten Stans, die da in der Nähe alle so sind, aber ehrlicherweise, welches jetzt welches ist und worin genau sich jetzt Turkmenistan von Tadschikistan oder Pakistan unterscheidet, war mir gar nicht so bewusst.
Ja, und auch wir haben jetzt ja schon den Diktator angesprochen, der ja tatsächlich alle Fäden dort wirklich in der Hand hat und ne, für das alles verantwortlich ist, aber von dem man ja auch gar nichts weiß. Also selbst der Name ist ja erstmal nicht so bekannt und über den stolpert man ja auch. Vielleicht hilfst du mir an der Stelle gleich mal.
Oh Gott, ich glaube nicht, dass ich besonders gut darin bin. Genau, aber dieser Diktator heißt Serdar Berdimuhamedow. Und der ist jetzt quasi in zweiter Generation der totalitäre Herrscher über Turkmenistan. Sein Vater war vor ihm, ich glaube, 15 Jahre lang der Diktator. Und vor dem wiederum war ein Mann, der Diktator, der extrem skurril ist. Dieser Mann hat sich Turkmenbashi nennen lassen, der Vater, der Führer der Turkmenen. Und auf diesen Mann, auf diesen Turkmenbashi geht sozusagen diese ganze skurrile Turkmenistan-Geschichte zurück, die man jetzt eben so, über die wir jetzt auch reden wollen. Also es gibt die absurdesten Gesetze in diesem Land. Es ist wirklich, gibt zum Beispiel im ganzen Land nur weiße Autos.
Im ganzen Land?
Es gibt im ganzen Land nur weiße Autos, weil der Diktator vor 10 oder 12 Jahren ein Gesetz erlassen hat, was es verbietet, nicht weiße Autos ins Land einzuführen. Das ist nämlich seine Lieblingsfarbe.
Das ist ja ein Argument, oder?
Also ich meine, genau.
Okay, also und, verrückt. Also und der Sache wolltet ihr euch sozusagen ein bisschen nähern, ne? Und auch dem Diktator. Jetzt wollen wir vielleicht noch einmal kurz zurückspringen. Und ich frage natürlich jetzt sehr gerne an dieser Stelle, hast du denn ein Mitbringsel dabei?
Ich habe ein Mitbringsel dabei. Ich habe als Journalist und Printzeitungsliebhaber dieses Mitbringsel hier mitgebracht. Ich halte es hier mal so hoch. Das ist
eine Zeitung.
Genau, es ist eine sehr großformatige Zeitung. Ich habe sie auch noch das mal auf hier. Du siehst auf dem Titelbild ein sehr großes Porträt des amtierenden Herrschers.
Sonst sieht man eigentlich
Serdar.
Nichts, ne? Du siehst nur dieses unglaublich schöne große Foto von diesem Serdar.
Genau, es ist ein sehr schön aufgenommenes frontales Porträt in seinem Amtszimmer mit auf einem goldenen Thron. Links und rechts davon zwei riesige Flaggen. Hinter ihm ein Siegel mit einem Pferd drauf. Und der starrt einfach völlig ausdruckslos in die Kamera. Das ist die Titelseite der einzigen Zeitung, die es in diesem Land gibt. Diese Zeitung heißt passenderweise auch Turkmenistan. Und die kommt alle, ich glaube, 2 Wochen raus. Und das ist sozusagen das offizielle Verlautbarungsblatt des Regimes.
Es gibt also keine andere Tageszeitung.
Nein, also Turkmenistan ist eine der absolut repressivsten Diktaturen, was Pressefreiheit angeht. Also Reporter ohne Grenzen setzt dieses Land auf Platz 175 von 180. Also es gibt fast keine Länder, die so wenig Pressefreiheit zulassen. Insofern, genau, dieses Blatt ist das einzige Presseorgan, was es da offiziell zu kaufen gibt. Und da steht dann immer so, was der Präsident so offiziell gerade so gemacht hat, was die großen Vorkommnisse, die großen Heldentaten des Regimes in der letzten Zeit waren. Und ja, da können sich die Einheimischen schön informieren, wie toll ihr Land eigentlich ist.
Das klingt ja total gut. Und ich kann mir vorstellen, ihr als echte Journalisten, das war dann ja auch gar nicht so ungefährlich, sage ich mal, wenn das jetzt, wenn ihr in dem Land seid und es kommt raus, dass ihr deutsche Journalisten seid, ne, für Galileo arbeitet. Das heißt, in den Vorbereitungen habt ihr ja, glaube ich, auch schon mal so ein bisschen das ein oder andere Mal ein ungutes Gefühl, glaube ich, im Bauch gehabt. Lass uns mal reinhören.
Also wenn die an der Grenze meinen Laptop kontrollieren, dann habe ich ein Problem, glaube ich. Ich konnte jetzt nicht sozusagen alle Dokumente von meinem Laptop löschen, die irgendwie darauf hinweisen, dass ich Journalist bin.
Wie hast du in der Nacht vor dem Grenzübertritt geschlafen?
Ja, ich bin sehr, sehr oft in meinem Kopf die ganzen Horrorszenarien durchgegangen, die ich mir so vorstellen konnte. Tatsächlich haben wir gehört von einigen Leuten, die diesen Trip schon mal vor uns gemacht haben, als Touristen, dass an der Grenze tatsächlich Handys durchsucht werden und Laptops durchsucht werden und die ganz genau schauen, auf welchen Webseiten war dieser Mensch, welche Nachrichten-Apps hat er oder sie, was ist in der Foto-Roll auf dem iPhone so zu sehen. Also wir haben wirklich, wir haben schon versucht, auf unseren iPhones zumindest alles zu löschen, was auf den ersten Blick klar macht, dass wir irgendwie Journalisten sind. Aber genau, das ist natürlich nicht so einfach, wenn man seinen Laptop natürlich mitnehmen muss. Naja, aber tatsächlich, als wir dann an der Grenze waren, wir wurden sehr gründlich durchsucht, aber die wollten zum Glück nicht auf unsere elektronischen Geräte zugreifen.
Mhm. Aber es gab
also diese Sorge
Problem,
war unbegründet.
Oder? Ihr seid ja nicht einfach dahin gekommen und konntet einfach mal entspannt durchmarschieren.
Ja, genau. Also es war auf jeden Fall die längste Grenzkontrolle meines Lebens. Hauptsächlich deswegen, weil die unsere Drohne gefunden haben. Wir haben so eine ganz kleine Touristendrohne mitgebracht, also wie sie wirklich inzwischen jeder Reiseblogger eigentlich auch dabei hat. Aber das fanden sie nicht gut und nach viel Diskussion haben sie dann gesagt, okay, ihr dürft sie mitnehmen, aber wir werden sie jetzt quasi versiegeln und ihr müsst sie dann mit diesem intakten Siegel bei der Ausreise wieder vorzeigen.
Damit ihr sie nicht benutzt.
Damit wir sie nicht benutzen, genau.
Und das habt ihr euch da auch dran gehalten?
Daran haben wir uns gehalten. Wir wollten da ja auch keinen Ärger und wir hatten tatsächlich schon auch Respekt davor, dass uns irgendwie jemand plötzlich enttarnt und wir dann da im Gefängnis landen. Also wir haben ja schon ein Gesetz gebrochen, in dem wir da eingereist sind unter falschen Voraussetzungen. Genau.
Und ihr seid ja auch nicht direkt reingekommen, weil ja dieser Guide, von dem du vorhin schon gesprochen hast, der euch quasi an der Grenze abholt und von da an euer ständiger Babysitter ist, der war ja irgendwie auch nicht auffindbar, oder? Wie war das?
Genau, also der Guide, ohne den wir gar nicht rein durften, der war einfach 3 Stunden lang nicht dort und konnte uns nicht da abholen, weil ihm irgendein Stempel in seinem eigenen Ausweis gefehlt hat, um in dieses Grenzhäuschen vorgehen zu dürfen überhaupt. Das heißt, wir wussten wirklich stundenlang überhaupt nicht, ob das jetzt klappt, ob das nicht klappt. Am Ende kam er, hatte den Stempel dann doch und wir konnten rein, aber es hing wirklich sehr lange in der Luft.
Kann ich mir vorstellen, das war für dich und auch Matthias, ne, deinen Kollegen, der das ja alles organisiert hatte, da zittern einem schon ganz schön die Knie, weil du weißt ja auch nicht, also erstens mal genau, wirst du vielleicht festgenommen und selbst wenn nicht, also ich meine, wenn ihr da gar nicht reinkommt, dann ist ja die ganze Reise, das ganze Abenteuer schon zu Ende, bevor es überhaupt begonnen hat, oder? Also lass uns mal hören, Matthias hört man es auch, glaube ich, so ein bisschen an.
Philippe?
Ja.
Dirk Mangreich, Name ist?
Sorry?
Dirk Mangreich, Vorname bitte.
I don't, haven't seen. I don't know. But he's waiting.
Ah ja, da sagt er, das war, wo er gewartet hat auf den Guide, ne? Wo er mit dem Typ diskutieren musste an der Grenze und der hat gesagt, ja, wo ist euer Guide? Und ja, ich weiß nicht, ich habe ihn auch nicht gesehen. Wir warten auch.
Genau, das war relativ chaotisch und es hat natürlich, spricht auch für sich, dass selbst der Guide, der hauptberuflich Touristen durchs Land führt, dass selbst der nicht alle Stempel beisammen hat, um auch nur zur Grenze zu dürfen. Also dieses Land ist natürlich auch für die Einwohner total abgeschottet nach außen. Man kann nicht einfach ausreisen. Das ist ein bisschen wie in der ehemaligen DDR, dass du als Einwohner natürlich auch mit allen Mitteln davon abgehalten wirst, dieses Land zu verlassen und das haben wir da sozusagen schon mal so sehr eindringlich gesehen, dass also selbst Guides wirklich sehr genau kontrolliert werden, wenn sie sich der Grenze nähern.
Okay, aber dann habt ihr es geschafft und seid in das Land eingereist. Und was war dann eure erste Station?
Genau, dann sind wir direkt als erstes, weil wir aus dem Norden ins Land reinkamen, sind wir in die Wüste reingefahren zu diesem Tor zur Hölle, was ich eben erwähnte. Das ist ein Krater, der liegt also mitten in so einer trockenen, unwegsamen Mondlandschaft. Da wächst kaum was, das sind einfach nur trockene Hügel, paar Kamele, Felsen und sehr, sehr viele Erdgasbohranlagen. Also man muss sagen, Turkmenistan ist eines der erdgasreichsten Länder der Welt. Daher hat dieses Regime auch so viel Geld. Mhm. Und überall wird dieses Gas abgebaut. Und im Norden ist da vor, ich glaube, inzwischen 50 Jahren bei einer Bohrung ein Unfall passiert und so eine Gasblase ist explodiert. Seitdem ist dieser Krater dort im Boden. Also der ist, ich glaube, so 70 Meter breit und bestimmt 30 Meter tief. Und da tritt Tag und Nacht Gas aus und das brennt. Das heißt, man hat sieht aus wie ein Vulkan, der einfach im flachen Land so offen steht und Tag und Nacht einfach so vor sich hin brennt.
Warum brennt der?
Man hat da damals geglaubt, dass dieses Gas, was austritt, wahrscheinlich relativ bald verbraucht sein wird und hat diese Gasquelle quasi angezündet, um das zu verbrennen. Das macht man ja auch, ich glaube, bei der Erdölförderung, dass man das austretende Gas einfach verbrennt, damit es nicht in die Atmosphäre kommt. Methangas ist das, ist relativ klimaschädlich. Mhm. Aber tatsächlich ist seit 50 Jahren dieses Gas nicht zu Ende. Deswegen brennt das Ding immer noch. Und genau, da kamen wir an, mitten in der Nacht, weil wir uns auch von der Zeit her dann natürlich etwas verkalkuliert hatten, weil das alles so lange gedauert hat. Und das ist ein sehr gespenstischer Anblick. Du kommst also nach 4-5 Stunden Autofahrt plötzlich an so ein loderndes, riesiges Loch. Und es riecht tatsächlich nach Gas. Es riecht wie so eine alte Gasheizung. Und es ist irre warm. Und es ist wirklich gespenstisch. Ich kann es gar nicht anders beschreiben. Es hat was ganz Gruseliges auf eine Art, weil man sieht, dass irgendwie unter der Erde einfach noch so eine zweite Welt ist. Also man merkt einfach, da unter uns sind irgendwelche Löcher, die wir gar nicht kennen. Und aus denen tritt hier ein sehr, sehr giftiges Gas aus. Und ja, das ist natürlich extrem beeindruckend. Und ich glaube, in jedem anderen Land der Welt würde es bei so einem Spektakel irgendwie so eine Art Tourismusinfrastruktur geben mit irgendwelchen Bütchen und Snackautomaten oder vielleicht noch Postkartenstand. In Turkmenistan gibt es nichts davon. Man kann nicht mal was zu trinken kaufen. Also das ist einfach nur...
Gut, für diese 25 Touristen, die pro Tag reinkommen, wäre es ja auch ein bisschen über.
Genau, es würde sich wahrscheinlich nicht lohnen. Aber tatsächlich haben wir da schon ein paar Touristen getroffen. Mhm. Und zwar so ein paar russische Touristen, die gerade auch angekommen waren in Turkmenistan und die sich auch sichtbar gefreut haben, uns zu sehen, weil sie auch, glaube ich, zum ersten Mal seit Tagen irgendwelche anderen Ausländer gesehen haben. Das war unser erster Eindruck von diesem Land. Also...
Und dieser Feuerkrater, dieses Höllenloch ist doch auch das zeigt ja wieder ein bisschen was über diesen Diktator, weil es ja eigentlich ein man-made-Naturphänomen ist, das sich nicht löschen lässt, aber der Diktator ja einfach sagt, ich bin der Diktator, ich werde das Ding löschen, oder?
Genau, also es kursieren immer wieder Gerüchte, dass der Diktator dieses Loch jetzt schließen lassen will und das sozusagen als Zeichen seiner Allmacht jetzt endlich mal zustopft. Das hat er aber, glaube ich, schon vor vielen Jahren angekündigt und er hat es bis jetzt immer noch nicht gemacht. Und man munkelt, dass es einfach daran liegt, dass es extrem aufwendig ist, so ein riesiges Loch zu stopfen. Man müsste da irgendwie Beton reingießen oder sowas. Und dann ist immer noch nicht gesagt, dass es wirklich funktioniert, weil Gas natürlich auch relativ einfach dann an der Seite wieder rauskommen würde. Aber genau, seitdem gilt es so als gäbe es nur noch sehr kurze Zeit, dieses Loch zu besichtigen. Und so Abenteuertouristen, die immer an so gruselige Orte auf der Welt reisen, die sagen schon die ganze Zeit, man muss jetzt nochmal nach Turkmenistan, man muss sich jetzt nochmal dieses Loch ansehen, bevor es dann zugestopft ist. Also bis jetzt kann ich sagen, ist es noch nicht verschlossen, man kann es noch besichtigen.
Okay, und dann seid ihr von dort aus weiter. Ist denn der Guide, also wie muss man sich das denn vorstellen? Also konnte man mit dem wirklich so ein bisschen ins Gespräch kommen oder war das wirklich so ein strenger Aufpasser? Hat der irgendwie vielleicht vermutet, dass ihr mehr als normale Touristen seid?
Also der Guide, ich sage jetzt seinen Namen nicht, wir haben ihn auch dann in unserem Film immer unkenntlich gemacht, damit er keine Strafe sozusagen bekommt. Der Guide war ein sehr junger, sehr zugänglicher Mann. Also der war um die 30, ganz, ganz nett, ganz offen, hat viel gelacht, hat viel so Scherze gemacht mit uns, hat uns erstmal auch völlig, also ganz normal geglaubt, dass wir natürlich Fahrradtouristen sind. Er wurde dann aber schon im Laufe der Tage so ein bisschen skeptisch, weil er halt gemerkt hat, dass wir überall unsere kleinen Kameras rausholen und immer alles filmen wollen. Und am Anfang dachte er, glaube ich, wir sind einfach sehr interessiert. Irgendwann meinte er schon so, ja, wofür filmt ihr das eigentlich alles? Und da kamen wir so kurz ins Schwitzen, aber wir haben ihm gesagt, wir machen das halt, ja, wir machen das für YouTube. Und das war dann auch okay. Aber man hat an diesem Guide gemerkt, wie wenig die Turkmenen offenbar auch wirklich wissen, was außerhalb ihres Landes passiert. Weil, also obwohl dieser Mann sehr viel mit Touristen zu tun hat, wusste er quasi nichts über das Leben in Deutschland, in Europa generell. Der war auch nicht sehr neugierig, muss man sagen. Und da zeigt sich, dass sozusagen ja 30 Jahre Diktatur, also Turkmenistan ist seit 1991 unabhängig, und seit damals quasi eine komplette totalitäre Diktatur, in der man sich nicht informieren darf, in der man, wie gesagt, nicht ausreisen darf. Und unser Guide ist sozusagen in seiner gesamten Lebenszeit immer in dieser verschlossenen Welt aufgewachsen. Und man sieht an dem sehr gut, was das dann natürlich mit sich bringt, dass die Leute so ein bisschen, ja, einfach in ihrer eigenen Blase bleiben und eben sehr wenig davon wissen, was in anderen Ländern so abgeht. Und also wir haben uns mit dem sehr gut verstanden.
Die können sich auch nicht im Internet informieren, oder? Das ist wahrscheinlich alles gesperrt.
Genau. Also kaum ein Turkmene hat überhaupt Internet. Das ist eine sehr arme Bevölkerung. Und die wenigen Leute, die das dann haben, die bekommen nur eine stark zensierte Version davon. Also ohne irgendeine Social-Media-Plattform, ohne Nachrichtenseiten, ohne YouTube. Und insofern wird da ganz bewusst der eigenen Bevölkerung so ein bisschen so die Scheuklappen vorgehalten.
Er meinte auch vorhin, als die Kamera mal nicht lief, also er redet ja auch immer nur, wenn die Kamera geradeaus ist eigentlich, so richtig offen. Und vorhin meinte er, dass es sozusagen, ich habe ihn vorhin gefragt, warum hier eigentlich so Webseiten gesperrt sind. Also warum man zum Beispiel nicht YouTube oder so Facebook angucken kann hier. Und er sagt, es liegt wohl daran, dass die Regierung halt nicht will, dass die Leute wissen, wie die Menschen woanders auf der Welt leben, vor allem so im Westen. Und dass die sozusagen, die wollen das hier traditionell halten und die wollen, dass die Leute auf keine dummen Gedanken kommen und deswegen hält man die Bürger halt absichtlich dumm. Guter alter Trick in den Diktaturen. In China ist es ja nicht anders und in Russland.
Genau, also das war schon wirklich krass, dass man so einen gleichaltrigen Menschen trifft und der weiß einfach so gar nichts. Also heutzutage weiß ja jeder auf der Welt durch Social Media eigentlich, wie alle anderen Menschen so ungefähr leben. Naja, aber der Mensch war sozusagen auch sehr sympathisch und wir haben ja dann auch sehr viel Zeit mit ihm verbracht. Wir sind als nächstes in die Hauptstadt mit ihm gereist. Die Hauptstadt heißt Aschgabat und das ist dann wirklich, also da kamen wir dann zum ersten Mal in eine Stadt in diesem Land. Und wenn man nach Aschgabat einreist, das muss man sich so vorstellen, das ist eigentlich, als würde man auf einem fremden Planeten landen. Weil man kommt aus dieser kargen Wüstenlandschaft raus und plötzlich landet man in einer strahlend weißen Stadt voller Hochhäuser und symmetrisch angelegten Straßen, achtspurige Straßen, die schnurgerade durch die Wüste gehen, wo links und rechts perfekt gestutzte Bäume und Büsche stehen und alle Häuser sind blitzblank weiß aus Marmor und haben goldene weiß, genau, wie gesagt, und haben goldene Dächer und goldene Türen. Ah. Also es fühlt sich wirklich an wie irgend so ein Planet aus Star Wars. Absurderweise ist diese Stadt total leer. Also man hat diese märchenhafte, schöne, symmetrische Stadt und man sieht einfach keinen Menschen. Also man sieht auf der Straße kaum Autos, man sieht am Straßenrand niemand, höchstens mal so eine Gruppe von Gärtnern, die diese Bäume da irgendwie gerade stutzen. Und ansonsten ist es, als wäre man irgendwie in so einer Kulisse, wo gerade niemand was dreht. So haben wir uns gefühlt und wir durften da natürlich jetzt auch nicht einfach so aussteigen, sondern wurden dann erstmal in unser Hotel gebracht und dann ging die große Propagandatour los, würde ich jetzt mal sagen. Also dann haben wir Tag für Tag, jeden Tag irgendwie 4, 5, 6 Monumente besucht, in denen sich diese Diktatur selber sozusagen darstellt und feiert. Und
das konntet ihr euch auch nicht aussuchen, ne? Das wurde euch vorgegeben, was ihr euch da anschaut.
Genau. Okay. Es gibt einen ganz klaren Plan, was man sich da alles angucken darf. Und ja, und das wurde dann wirklich von Tag zu Tag skurriler.
Skurriler im Sinne von, da gibt's ja nicht nur, also diese Diktatoren, ja nicht nur der aktuell Herrschende, sondern eben auch seine zwei Vorgänger, die haben ja nicht nur diese ganzen Monumente bauen lassen, sondern die sind doch auch Rekordjäger, oder? Wenn ich das richtig im Kopf habe.
Genau so ist es. Also der erste turkmenische Diktator, der Turkmenbashi, der war bekannt dafür, dass er sehr viel geschrieben hat. Der hat sehr viele Bücher geschrieben. Sein wichtigstes Buch wurde irgendwann zum einzigen Buch, was man in der Schule noch lesen durfte. Der hat also auch die Bildung des ganzen Landes komplett auf sich umgestellt. Irgendwann hat er verboten, dass an Schulen Mathematik unterrichtet wird.
Nein.
Also der hat auch dafür gesorgt, dass die Leute wirklich dumm bleiben. Das kann man wirklich so sagen, das muss man so sagen. Es hat auch wirklich schreckliche Folgen gehabt, weil eine ganze Generation an Menschen einfach sehr ungebildet dadurch geblieben ist. Der nächste Diktator, der Vater des jetzigen,
Das war der Zahnarzt
von Turkmenbashi. Der wurde danach eben der Diktator. Der wiederum ist bekannt dafür, der lebt auch noch, dass er sehr gerne Pferderennen macht und immer zufällig den ersten Platz belegt. Also bei jedem nationalen Pferderennen war dieser Diktator immer auf Platz 1.
Ein guter Reiter. Also das
genau, genau. Außerdem tritt er sehr gerne als Sänger auf und beglückt seine Anhänger immer in vollen Stadien mit seinen Pianokünsten und Gesangskünsten. Und er schreibt auch Bücher, er schreibt 3 Bücher im Monat ungefähr. Also auch ein beeindruckendes Output. Und sein Sohn wiederum ist jetzt noch nicht so lange im Amt, deswegen weiß man noch nicht so viel über ihn. Aber im Grunde genommen ist die ganze Stadt voll von Monumenten an die unfassbare Grandezza dieser 3 Männer. Und die sind auch sehr bekannt dafür, dass sie, wie du gerade gesagt hast, Guinness-Rekorde jagen. Und also es gibt zum Beispiel den größten handgeknüpften Teppich der Welt, der in so einem eigenen Museum hängt. Ja, der ist halt riesig. Der ist, ich schätze mal, so halb so groß wie ein Fußballplatz.
Okay.
Und dann gibt's aber auch ein wirklich beeindruckendes Gebäude, das werde ich auch nie vergessen. Und zwar das größte Indoor-Riesenrad der Welt. Und
aha,
das stand auch sehr weit oben auf der Liste unserer Sehenswürdigkeiten. Und da durften wir dann auch eines Tages endlich hin.
Und lass mich raten, es ist weiß.
Ganz richtig.
Why is it indoor?
For the difference, many of these countries outdoor, and for the difference, they decided indoor. This includes the Guinness Record list also.
Okay, das hat man jetzt nicht so gut verstanden, aber du hast den halt gefragt, warum zur Hölle ist dieses Riesenrad indoor, also innen drin, oder?
Genau, genau. Und ja, die einzige Erklärung, die er hatte, ist ja, einfach mal was anderes machen. Alle Länder der Welt haben ihre Riesenräder draußen an der frischen Luft, also machen wir das halt anders. Und ja, die wurden quasi damit auch dann belohnt mit einem Eintrag ins Guinness-Buch. Und dieses Rad, man muss sich das so vorstellen, es sieht eigentlich aus wie so ein großes, wie so ein Jojo, was so in der Landschaft steht. Und innerhalb von diesem Jojo dreht sich einfach ein Rad, aber es ist außen einfach eingekapselt mit weißem Marmor natürlich. Und es gibt immer wieder so kleine Gucklöcher, aus denen man dann mal so einen Blick auf die Landschaft erhascht. Aber im Grunde genommen bewegt man sich einfach in so einem geschlossenen Raum. Es ist absolut Gaga. Und
da ist bestimmt total viel los an diesem Riesenrad. Das möchte ja jeder fahren.
Genau. Also tatsächlich waren wir die einzigen Menschen, die an diesem Tag, und es war ein Sonntag, da waren. Und dieses Riesenrad wurde extra für uns aufgeschlossen und extra in Gang gesetzt. Und als wir dann fertig waren mit unserer Runde, wurde hinter uns auch wieder der Schlüssel umgedreht und das Ding abgeschaltet. Und es war einfach niemand zu sehen. Und man sah auch von ganz oben, wo man sozusagen den besten Blick hatte aus dem Fenster, sah man auf einen riesigen Park, der wirklich fast bis zum Horizont reichte. Perfekt. Also ein perfekt manikürter Park mit symmetrischen Bäumen und kleinen Seen. Kein Mensch. Und das war ein sehr typisches Erlebnis für diese ganze Reise, weil Aşgabat tatsächlich wie so eine Geisterstadt wirkt. Also auch wenn man da am Wochenende ist, wo die Menschen nicht arbeiten, sieht man fast keine Leute. Und wir haben dann auch rausgefunden, woran das liegt. Und zwar sind sehr wahrscheinlich die Einwohnerzahlen gefälscht. Also offiziell leben in Turkmenistan 7 Millionen Leute, in Aschgabat, der Hauptstadt, so 800.000. Und man geht aber davon aus, das haben uns Insider gesagt, die sich da relativ gut auskennen, dass das inzwischen nur noch ein Bruchteil davon ist. Und die Regierung will das natürlich...
Im ganzen Land oder in
Aschgabat? Im ganzen Land lebt wahrscheinlich nur noch ein Bruchteil dieser früher mal 7 Millionen. Und in Aschgabat ist es besonders sichtbar, weil da natürlich eine riesige Bling-Bling-Stadt hingestellt wurde, in der man eben ja fast keine Menschenseele mehr sieht. Und ja, das Regime will natürlich das irgendwie verschweigen, dass ihm die Leute wegrennen. Aber das ist ähnlich wie in der DDR. Die Leute fliehen, weil sie sich in anderen Ländern der Welt bessere Chancen erhoffen, ihr Leben zu führen. Und das wird sehr, sehr drastisch sichtbar, wenn man sich da in dieser Stadt bewegt.
Aber ich meine, man muss doch Menschen sehen, die irgendwie, keine Ahnung, auf Märkte gehen oder in den Supermarkt gehen oder so. Also da habt ihr doch wahrscheinlich schon auch mal wirklich echte Menschen treffen können, oder?
Genau, also nachdem wir dann wirklich einige Tage lang auf diesen ganzen Sehenswürdigkeiten rumgehangen haben und wirklich fast immer alleine waren, haben wir dann unserem Guide mal gesagt, du, wäre es vielleicht möglich, mal auf einen Markt zu gehen, weil wir eben genau mal mit Menschen irgendwie so halbwegs in Kontakt kommen wollten. Da hat er sich dann breitschlagen lassen und hat uns auf einen großen Markt gebracht.
Obwohl ihr das nicht vorher angemeldet hattet.
Genau, das hatten wir nicht vorher angemeldet. Da hat er dann sozusagen, ich glaube auch mit Rücksprache mit seinem Chef, das irgendwie möglich gemacht. Und dann sind wir aus der Stadt rausgefahren, wo dieser Markt war. Und dort gab es dann tatsächlich zum ersten Mal richtig viele Menschen auf einem Ort. Und das war ein wirklich auch riesiger Markt, muss man sich vorstellen, wie so eine große Messe, wie so ein Messegelände. Also ganz viele große Hallen nebeneinander, in denen eben alle möglichen Stände sind. Also da gab es von Textilien über Süßigkeiten, Spielzeuge, Schuhe, alles, was man sich vorstellen kann. Sehr viel direkt aus China importiert offensichtlich. Das hat man so an den Etiketten gesehen. Und da waren wir zum ersten Mal wirklich umgeben von ganz vielen ganz normalen turkmenischen Bürgern und Bürgerinnen. Und das war toll, weil wir wirklich kaum glauben konnten, dass es noch irgendwie normale Menschen gibt. Was uns dann allerdings auch aufgefallen ist, ist, dass die alle einen riesigen Bogen um uns gemacht haben. Also wir sind ja sehr klar erkennbar gewesen als Ausländer. Und obwohl wir jetzt nicht immer Kameras in der Hand hatten, haben die Leute so richtig aus dem Augenwinkel uns angeguckt und sind dann einfach weggegangen, haben uns nicht begrüßt, haben uns nicht angeguckt, haben auf den Boden geguckt und sind um uns rumgelaufen. Es war richtig, richtig auffallend. Und das liegt anscheinend wirklich daran, dass die Leute seit, wie gesagt, 30 Jahren inzwischen einfach lernen, dass es vom Regime nicht erwünscht ist, mit Ausländern in Kontakt zu treten. Mhm. Und es ist sozusagen ein ungeschriebenes Gesetz, an das sich die meisten Leute halten, dass man einfach mit Ausländern lieber nichts zu tun hat, weil man ja vielleicht sonst irgendwie Ärger bekommt. Also das ist ähnlich wie in der Stasi, dass man eben auch bespitzelt wird. Der eine kann den anderen schnell mal denunzieren und das kann einem eben berufliche oder auch sonstige Nachteile bringen. Und da halten sich wirklich fast alle dran. Fast alle, denn wir haben es dann irgendwann doch geschafft, auch noch mit ein oder zwei Personen ins Gespräch zu kommen.
Warum hast du angefangen, Deutsch zu lernen?
Ich möchte in Deutschland studieren.
Ah.
Und in Deutschland gibt es meine Verwandten.
Ah ja.
Und
ach super, toll. Warst du schon mal in Deutschland?
Ja, ich war zweimal.
Ah.
Ja, als ich 3 Jahre alt war und als ich 7 Jahre alt war, ich war in Deutschland.
Toll. Aber erinnerst du dich noch dran?
Ja, erinnere ich mich.
Ja?
Ja, das ist ein sehr schönes Land.
Ja, das war natürlich ein sehr rührendes, ganz kurzes Smalltalk-Gespräch. Das war eine Verkäuferin, die war 17 Jahre alt, in so einem kleinen Laden, in dem es so traditionelle Kleider gab. Und die war tatsächlich die Erste, die erkannt hat, dass wir Deutsch sprechen und uns dann quasi angesprochen hat. Bis dahin war es wirklich extrem auffallend, wie unterschiedlich auch die Leute reagiert haben im Vergleich zum Nachbarland Usbekistan. Da waren wir ein paar Tage vorher und da haben die Leute uns wirklich alle angequatscht und so, hey, wo seid ihr her? Was macht ihr hier? Komm, probiert mal das Essen hier oder komm, kann ich euch irgendwie helfen? in Turkmenistan ist das wirklich wie Tag und Nacht. Und deswegen war es ganz, ganz auffallend, dass dann dieses kleine Mädchen eben ganz neugierig war. Und wie man auch gehört hat, die hat Familie im Ausland, in Deutschland. Das ist nur sehr wenigen Menschen sozusagen möglich, ins Ausland zu reisen mit offizieller Erlaubnis der Regierung. Das heißt, die ist wahrscheinlich irgendwie verwandt mit Menschen, die als Beamte vielleicht im Ausland leben. Und ja, um dann mal ins Ausland zu reisen, wie dieses junge Mädchen, da muss man wirklich relativ wohlhabend sein und auch Schmiergelder wahrscheinlich zahlen. Mhm. Insofern, das gibt's, aber das ist wirklich sehr selten. Wobei ich ja schon froh war, dass mir mal jemand eine Frage wirklich beantwortet hat. Denn ganz oft war es so, wenn ich unseren Guide irgendwas gefragt habe zu diesem Land, dass er gar nicht richtig geantwortet hat und also auch so ein bisschen um meine Fragen herumlaviert hat. Also ich würde sagen, so bei der Hälfte meiner Fragen hat er überhaupt nicht auf die Frage geantwortet, sondern irgendwas anderes erzählt. Mhm.
Und das haben ja auch andere Leute gemacht, oder? Die ihr getroffen habt. Das ist ja wahrscheinlich das war so eine allgemeine Taktik.
Genau, also bei allem, was irgendwie halbwegs, sagen wir mal, entlarvend sein könnte über dieses Land, wird einfach sofort abgeblockt und irgendwas ganz anderes erzählt. Und ich glaube, einmal haben wir es auch mitbekommen in so einem Laden, da gab es Touristenartikel, da standen ganz viele so Schneekugeln mit irgendwelchen kleinen Gebäuden aus der Aschgabat rum und so kleine Magnete für den Kühlschrank, also so Touri-Kram.
Touris für die, die es gar nicht gibt.
Genau, das war die Sache. Und das wollte ich dann von unserem Guide wissen, was es eigentlich damit auf sich hat.
So, where do these tourists come from, most of them?
Main, all from all the countries there.
Uh-huh.
But firstly, they book, like they draw it, and some of companies made it.
Mm-hmm.
Firstly, they ask.
Erzählt er irgendwas über die Herstellung, ne? Wo du gar nicht gefragt hast.
Yes.
Company.
I'm just asking because we haven't seen many tourists in this country.
Was hat er dann gesagt? Was hat er da geantwortet?
Ich glaube, er hat dann einfach so ein bisschen rumlaviert und meinte so, ja, wir haben schon immer mehr Touristen, vor allem viele aus Russland und eben aus Usbekistan. Aber man hat gemerkt, das ist ein Thema, was auf seiner roten Liste steht. Mhm. Also wie viele Ausländer jetzt genau in diesem Land so rein dürfen, das ist jetzt nichts, worüber er gerne spricht.
Aber ihr hattet ja noch ein Ass im Ärmel, oder?
Genau, wir haben tatsächlich immer abends, wenn wir im Hotel waren, heimlich sozusagen versucht, Kontakte zu knüpfen zu irgendwelchen Menschen, irgendwelchen Ausländern vielleicht, die in Aschgabat leben und die mit uns reden wollen. Weil wir haben natürlich gemerkt, so Mensch, wir sehen jetzt diese ganze Pracht und diese ganzen Sehenswürdigkeiten, aber wir kommen überhaupt nicht hinter die Kulisse, wir kommen nicht darauf, was eigentlich dahinter steckt. Und dann haben wir tatsächlich eines Abends jemanden gefunden, der bereit war, sich mit uns zu treffen. Und dann mussten wir sozusagen einen Weg finden, unseren Babysitter abzuschütteln, um uns heimlich mit ihm zu treffen.
Wir sind irgendwo in den Bergen, 3 Stunden entfernt von der Hauptstadt. Und wir haben für heute Abend einen Termin mit einer möglichen Quelle, nämlich ein Deutscher, der schon länger in Aschgabat lebt und der bereit ist, sich mit uns zu treffen und uns ein bisschen Insider-Informationen zu geben. Und den treffen wir um Punkt 8. Unser Guide darf das nicht wissen, weil er uns das bestimmt nicht erlauben würde. Und wir müssen jetzt irgendwie dafür sorgen, dass wir pünktlich bis 8 wieder zurück sind. Sonst verpassen wir den Termin.
Wie habt ihr das dann angestellt?
Ja, wir haben uns dann so eine wirklich die billigste Ausrede der Welt einfallen lassen. Haben einfach gesagt, wir haben uns alle 3 den Magen verdorben und müssen leider heute das Abendessen ausfallen lassen. Und dann hat unser Guide uns einfach am Hotel abgesetzt, hat uns gute Besserung gewünscht und ist abgedüst. Und ja, und dann haben wir uns schnell umgezogen, haben uns ins Rauchereck dieses Hotels gestellt, was so draußen in so einem kleinen Nebeneingang war. Und da hat uns dann dieser Deutsche ein Taxi hinbestellt, was uns abgeholt hat. Also man kann sich als Ausländer nicht mal in Turkmenistan selber ein Taxi rufen. Das heißt, das hat er übernommen und hat uns dieses Taxi geschickt. Wir sind da eingestiegen. Das hat uns dann zu einem Treffpunkt in der Innenstadt gebracht, wo wir ihn dann erstmal getroffen haben.
Das ist ja wie in einem Film. Entschuldigung.
Es war wirklich, also Eva, es hat sich wirklich... Es hat sich echt angefühlt wie in so einem James-Bond-Film, weil wir auch wirklich immer so einen Blick über die Schulter hatten, ob nicht vielleicht doch irgendjemand jetzt uns verfolgt. Und dann haben wir uns eben mit dem erstmal getroffen in so einem Café und sind dann mit ihm zu Fuß einmal so quer durch die Stadt, immer so wieder links ums Eck, rechts ums Eck, um irgendwelche Verfolger abzuschütteln. Und dann waren wir bei ihm in der Wohnung. Und und dieser Mann, also diese Quelle, das ist ein Deutschprofessor, der da quasi an der Uni arbeitet und Deutsch für Turkmenen unterrichtet. Mhm. Und der ist da sozusagen offiziell im Auftrag des Deutschen Akademischen Auslandsdienstes und ist da jetzt, glaube ich, inzwischen seit 3 Jahren. Und das war sehr, 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 sehr spannend, mit dem mal zu sprechen, weil der natürlich einen ganz ungeschönten Einblick hat. Also der hat Arbeitskollegen, die wirklich Turkmenen sind. Der hat mit der ganzen Bürokratie ständig zu kämpfen. Der weiß, wie es da im Alltag abgeht, worüber die Leute reden. Und auch ganz spannend, dieser Mann, der heißt Raimond übrigens, Raimond Selke, der hat tatsächlich auch selber in der DDR aufgewachsen und weiß deswegen auch, wie es sich sozusagen anfühlt, in Diktaturen zu leben. Und der sagt wörtlich, Turkmenistan ist wie die DDR mal 10. Mhm. Also dieses ganze Überwachungssystem, dieses Misstrauen auch zwischen den Bürgern untereinander, das hat er so eindringlich geschildert. Er hat uns erzählt, dass selbst seine eigenen Arbeitskollegen, mit denen er seit 3 Jahren das Büro teilt, selbst die trauen sich nicht, mit zu ihm nach Hause zu kommen, um ihm zum Beispiel irgendwelche Bücher vorbeizubringen. Die lassen das sozusagen vor seiner Wohnungstür liegen, um ja nicht dabei beobachtet zu werden, wie sie in die Wohnung von einem Ausländer gehen. Also das ist wirklich jetzt nicht nur unser Eindruck gewesen, dass die Leute sehr sehr schüchtern sind, sondern das ist wirklich generell in diesem Land so. Und also Raimond war wirklich auch relativ desillusioniert, würde ich sagen, vom Leben in Turkmenistan. Der hat schon in sehr vielen Ländern auf der Welt gelebt. Der spricht selber auch fließend Russisch, kann sich da also verständigen. Aber der meinte, also Turkmenistan ist wirklich ein Land ohne die leiseste Form von Demokratie oder Freiheit. Und den Leuten wurde das inzwischen auch richtig abtrainiert. Also die Leute haben inzwischen gar nicht mehr den Wunsch, in einer Demokratie zu leben. Die wissen gar nicht mehr, was überhaupt eine Demokratie ist. Und das ist dann sozusagen ist ein erschreckendes Beispiel dafür, was passiert, wenn eine Demokratie einfach jahrzehntelang unterhöhlt wird, dass irgendwann sogar der Wunsch nach Freiheit unterdrückt wird von den Leuten selbst.
Aber wenn es dort so, also ich stelle mir das ja sehr furchtbar vor zu leben, also nicht nur als Turkmen, sondern auch wenn ich als Deutscher dann dort bin und das so erlebe, warum ist er denn überhaupt dort in dem Land?
Naja, er ist halt beruflich Deutschprofessor für Ausländer und der DAAD hat eben sozusagen den offiziellen Auftrag der Bundesrepublik im Ausland, die Deutschkenntnisse zu fördern. Und da wirst du halt alle 3-4 Jahre versetzt, irgendwo wie ein Diplomat auch. Genau, und der war schon in allen möglichen Ländern in Asien und jetzt eben in Zentralasien und unterrichtet dann Deutsch.
Und muss er
aber er sagt auch,
er muss er auch Angst so haben Land vor so Repressalien oder sowas? Also ich meine, er hat euch ja mit in seine Wohnung genommen, auch das. Ich meine, ihr seid zwar Umwege gelaufen und so, aber könnte ja auch sein, dass euch da jemand beobachtet hat.
Ja, ich glaube, er hat sich das nur getraut, weil er erstens in diesem Sommer abkommandiert wird und in ein anderes Land geschickt wird. Das heißt, er ist ab diesem Sommer sowieso nicht mehr dort. Das war der wichtigste Grund. Außerdem hat er einen Diplomatenpass und kann sozusagen sich immer auf die diplomatische Unabhängigkeit berufen. Der darf sozusagen auch mit einem Koffer da einreisen, der nicht durchsucht wird und so weiter. Genau. Aber wir sind ihm natürlich trotzdem sehr dankbar gewesen, dass er sich für uns da geöffnet hat und auch vor der Kamera uns davon erzählt hat.
Was hat er denn sonst noch für Einblicke? Hat er sonst noch irgendwas Spannendes erzählt? Also ja, das ist ja wirklich eine super Quelle.
Genau, also er hat uns zum Beispiel erzählt, dass ganz viele der Gesetze, die dort vermeintlich gelten, gar nicht so festgeschrieben sind, sondern die sind wirklich in den Köpfen der Leute inzwischen verankert. Also er meinte zum Beispiel, es gibt kein wirkliches Gesetz, wo schwarz auf weiß steht, Reden mit Ausländern ist verboten, sondern er meinte, das machen die Leute einfach selber inzwischen automatisch, weil die Leute auch einfach die Erfahrung gemacht haben, das Gesetz ist in diesem Land sowieso egal. Das ist eine totalitäre Diktatur. Das heißt, das Regime, das regiert bis ins Privatleben der Leute hinein.
Oh, und Frauen dürfen auch kein Auto fahren, oder? Dürfen auch gar nicht
Frauen dürfen sitzen. im Auto nur hinten sitzen, genau. Es ist strengstens verboten, irgendwelche schlecht zu reden über Politik, über dieses Regime. Und die Leute sind einfach komplett entwöhnt, was irgendeine Art von Freiheit angeht. Und vermissen das insofern auch wahrscheinlich kaum noch, was ja das Schlimme ist eigentlich, wenn die Leute gar nichts mehr anderes kennen.
Das heißt, ihr hattet jetzt wirklich auch interessante O-Töne von diesem Insider auch im Gepäck und ein gutes Bild von der Stadt bekommen. Jetzt hieß es ja, ihr müsst das auch alles irgendwie rausbekommen, das Material, oder? Also ich hatte ja total Angst, dass ich jetzt bei der Ausreise irgendwie aufgehalten werde und die das nachschauen, finden und sagen, so, behalten wir mal alles ein und vielleicht kommt er im schlimmsten Fall noch irgendwo hinter Gitter.
Ja, das hatten wir auch. Also diese Sorge war uns wirklich auch, also wir haben sehr schlecht geschlafen in der letzten Nacht, bevor wir dann zum Flughafen mussten. Wir haben alles Material auf, ich glaube, 4 oder 5 Festplatten kopiert und haben die wirklich sehr, sehr gut verteilt. Also wir haben teilweise die Speicherkarten im Fahrrad versteckt, im Fahrradcase. Und jeder hatte am Mann noch eine Speicherkarte irgendwo versteckt. Und am Ende war es aber überraschend einfach, durch die Grenze zu kommen, weil tatsächlich zum Glück diese Fahrräder schon wieder so viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben. Also man muss sagen, wir hatten ja die ganze Zeit Fahrräder noch dabei. Die durften wir zwar in Turkmenistan eigentlich gar nicht benutzen, weil wir immer nur im Auto rumgefahren wurden, aber wir hatten sie immer noch dabei und wir mussten sie auch nervigerweise dann wieder im Flughafen verpacken und dann wieder übers Gepäckband bringen. Es war ein irrer Aufwand, mit 3 so riesen Fahrrädern und so Fahrradkartons darum zu hantieren. Aber das hat den Vorteil gehabt, dass die Leute vom Zoll gar nicht so richtig auf uns geachtet haben, auf unser Gepäck, sondern einfach nur beeindruckt waren von diesen riesigen Fahrrädern, die wir dabei hatten.
Also ihr konntet das heißt, ausfliegen direkt dann auch eben?
Genau, wir sind tatsächlich auf dem Luftweg dann rausgereist und haben überraschend wenig Nachfragen bekommen. Wir durften unsere Drohne dann wieder sozusagen haben und das Siegel war natürlich nicht gebrochen. Das heißt, wir durften da auch unbehelligt raus und die Speicherkarten haben sie nicht gefunden. Aber wir saßen wirklich auf dem Flugplatz im Flugzeug und haben wirklich alle Daumen gedrückt, dass jetzt wirklich gleich der Start losgeht. Wir haben immer noch bis zur letzten Sekunde damit gerechnet, dass irgendwas noch passiert und dieses Flugzeug noch angehalten wird, weil wir irgendwie irgendwas Auffälliges noch vergessen haben. Nee, aber wir durften raus und waren sehr froh. Ich kann mich wirklich an keine Reise erinnern, wo ich so erleichtert war, als ich dieses Land wieder verlassen habe.
Was ist so dein Fazit? Was nimmst du mit von diesem Abenteuer?
Ich glaube, was mich am meisten beeindruckt und betroffen gemacht hat, war, wie eine Demokratie und wie sozusagen das demokratische Verständnis von Menschen einfach komplett
verloren gehen kann,
sich abtrainieren lässt. Genau. Und das finde ich ist vielleicht so das wichtigste Takeaway, wenn wir über unsere Demokratie reden, jetzt mit der Europawahl und die ganzen Landtagswahlen, die anstehen. Da häufig hört man ja immer mehr so Leute sagen, ach, das bringt da eh nichts, was bringt das schon, meine Stimme ist ja eh egal, die da oben machen ja eh, was sie wollen. Aber wenn man in so einem Land mal ist, dann merkt man erstmal so, nee, was es eigentlich wirklich bedeutet, in einer Diktatur zu leben, wenn die Demokratie weg ist. Und in dem Land, in Turkmenistan, da machen die da oben wirklich einfach, was sie wollen. Und die bauen sich absurde Riesenräder, in die kein Mensch geht, für Millionen von Steuergeldern. Und da gibt's keine Kontrolle, keine demokratische. Und das ist ein riesiges Privileg, was wir immer noch genießen. Und dafür lohnt es sich zu kämpfen. Und ich finde, wenn man sich das hin und wieder mal vor Augen holt, dann weiß man auch auf eine ganz andere Art zu schätzen, dass wir doch sehr, sehr viele demokratische Freiheiten hier genießen.
Ein schönes Schlusswort für diese Folge. Vielen Dank, Jan.
Vielen Dank dir.
Und bei uns steht jetzt ein kleiner Umbau an, also eine kreative Neugestaltung sozusagen. Wir machen eine klitzekleine Pause und kommen aber ganz bald mit frischen, neuen Ideen zurück. Und dabei geht es um fast unglaubliche Geschichten, denen wir auf den Grund gehen. Behaltet uns also im Blick und im Ohr und bleibt uns treu. Bis dahin, tschüss, macht's gut.